Thema vom Kommen des Herrn. In den letzten Malen gehört, dass die Gemeinde des Herrn entrückt wird, aber vor der Hochzeit des Lammes dann auch noch der Preisrichterstuhl sein wird, wo es Lohn geben wird, aber auch Beschämung geben kann. Der Herr hat ja gesagt, Offenbarung 22, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Heute wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und dann sehen, das größte Ereignis im Himmel wird dann sein, die Hochzeit des Lammes. Und dazu möchte ich zuerst einmal aus Matthäus 22 dieses bekannte Gleichnis lesen. Und Jesus antwortete und redete wiederum in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohne Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollte nicht kommen. Wieder sandte er andere Knechte aus und sprach: Sage den Geladenen, siehe, mein Mahl ist bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr findet, werdet ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, sowohl die Bösen als auch die Guten. Und die Hochzeit wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er daselbst einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleide bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein hochzeitlich Kleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, nehmet ihn und werfet ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Weinen und Zähneknirschen. Denn viele sind Berufene, wenige aber auserwählt. Und aus dem 19. Kapitel der Offenbarung, von Vers 6 an: Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, welche sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in feiner Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wir finden in der Offenbarung 7-mal diese Aussage: glückselig. Das erste Mal im ersten Kapitel haben wir gehört: Glückselig sind die, die das Wort hören und bewahren. Dann haben wir gehört, glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Glückselig sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Glückselig sind die, die bei der Hochzeit des Lammes sind. Wir wollen heute Morgen uns einmal mit dem nächsten Thema beschäftigen. Was kommt nun nach dem Richterstuhl des Christus, nachdem nun alles endgültig geordnet ist, die Braut bereit ist, dann kommt die Hochzeit. Der Herr Jesus schreibt von dieser Hochzeit in einem Gleichnis, wir kennen das, Matthäus 22, und wir sehen auch darüber zuerst wieder eine prophetische Seite. Und die prophetische Seite heißt, der Herr Jesus wollte seinem Volke Israel die Einladung geben, kommt, ihr sollt alle dabei sein. Das Reich Gottes ist einem Könige, der seinem Sohne Hochzeit machte. Nun, die Auslegung ist nicht schwer. Der Herr Jesus ist der Bräutigam und der Vater im Himmel wollte nun haben, dass das Volk Israel ihn annimmt. Und es war ja einmal schon auf dem Höhepunkt. Wir lesen das in den Evangelien. Da zogen sie hin, warfen ihre Palmen und ihre Kleider auf den Weg, setzten sie auf den Herrn Jesus, auf einen Esel. Und dann schrien sie, jubelten sie, Hosianna, gelobet sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und so meinten sie, er würde nun als der König in Jerusalem einziehen. Aber wir wissen, dass es dann ganz anders kam. Die gleichen, die das geschrien haben, rufen eine Woche später, kreuzige, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und so sagt der Herr Jesus hier in diesem Gleichnis, so war es damals. Der Vater hat sie eingeladen, sein Volk Israel zu kommen. Er wollte Hochzeit machen. Sie, nämlich Israel, sollten die Braut sein. Aber es kam ganz anders. Lieben, Gott legt großen Wert darauf, dass sein Sohn geehrt wird. Und wenn er als der ewige, heilige Gott die Menschen einlädt, zu kommen zur Hochzeit, so ist das wohl das Größte, was es überhaupt geben kann. Ich möchte einmal ein modernes Beispiel bringen. In den nächsten Wochen wird in England ja wieder eine große Hochzeit sein. Der jüngste Sohn der Königin Elisabeth II. Wird nun auch heiraten, der Eduard. Nun haben sie ja in den letzten Jahren immer sehr viel Pech gehabt mit diesen Hochzeiten. Wollen wir schauen, ob die jetzt die vierte wenigstens richtig hält. Aber stellen wir uns einmal vor, die Königin Elisabeth würde sagen, im Rahmen des Vereinten Europas wollen wir nicht unter uns bleiben, sondern wir wählen durch Computer aus, es darf von jedem Staat meinetwegen 10 aus dem Bürgertum dabei sein, damit wir die Volksverbindung herausstellen. Und es würde nun durch Computer gerade auf Sie treffen. Sie bekommen einen Brief von der königlichen Hoheit. Wir laden Sie herzlich ein, zur Hochzeit nach London zu kommen. Kostenreisen, alles selbstverständlich erstattet. Oh, ich bin überzeugt, dass da viele sagen würden, stellt euch vor, ich bin eingeladen von der Königin von England. Wäre ja nun auch doch schon was Besonderes, wollen wir auch gar nicht so gering achten. Aber ihr Lieben, was ist es im Vergleich zu dem, wenn der heilige, ewige Gott uns einlädt zu der Hochzeit seines Sohnes? Gott will den Sohn ehren und er will haben, dass alle dabei sind. Er will das nicht alleine machen, sondern er will sie alle haben, weil er seine Geschöpfe liebt. Gott ist ein Gott vollkommener Liebe. Und weil er ein Gott vollkommener Liebe ist, braucht er auch ein Gegenüber. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Und so ist Gott bedacht, Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen zu haben. Zuerst einmal wollte er das in besonderer Weise mit dem Volke Israel. Aber das Volk Israel wollte nicht. Und wir sehen es hier im Gleichnis, welche Mühe sich der Vater gibt, um die Hochzeit auszurichten, aber sie wollten nicht kommen. Kann man sich das vorstellen? Lieben, Haben Sie schon einmal ein etwas größeres Fest veranstaltet? Bei einer Geburtstagsfeier oder bei einem anderen Anlass? Ich gebe zu, da lebt man immer so ein kleines bisschen in Spannung. Kommen nun die Gäste auch? Oder haben Sie Entschuldigungen? Das ist nämlich dann sehr peinlich, wenn dann von den Eingeladenen vielleicht nur die Hälfte kommt oder auch zwei Drittel, dann bleiben so und so viele Plätze leer, dann denkt man, warum sind sie nicht gekommen? Eine Einladung anzunehmen ist auch heute noch, wenn man sie da nicht einhält, eine gewisse Missachtung dessen, der einlädt. Und so ist es im übertragenen Sinne Majestätsbeleidigung, wenn der heilige und ewige Gott seine Geschöpfe einlädt, kommet her zu mir. Es ist alles bereit, die Hochzeit des Lammes soll sein und die Gäste kommen nicht. Lieben, Gott hat viel um sein Volk Israel geworben. Was hat er nicht alles getan? Der Jesus sagte einmal, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihr habt nicht gewollt. Wir kennen das traurige Geschick dieses Volkes. Sie haben ihren Messias verworfen, sie wollten nicht zur Hochzeit kommen, sie waren es, sagt das Wort, nicht wert. Dann kam das Gericht. Wir lesen hier, dass nach mehrmaligem Einladen die Menschen nicht wollten und sogar noch viel schlimmer, zuerst entschuldigten sie sich mit Ausreden. Wir kennen ja, der eine hat 5 Joch Ochsen gekauft, der musste sich um das kümmern. Der andere hatte sich Land gekauft, das war ihm viel wichtiger als die Hochzeit des Königs. Und der dritte, der ist ja richtig sprichwörtlich geworden, er hat sich eine Frau genommen und konnte deshalb nicht kommen. Alle hatten sie eine Entschuldigung. Dann wurde der König zornig. Und dann schickte er seine Heere und verbrannte die Stadt von denen, die nicht kommen wollten. Aber das war noch nicht das Schlimmste, die gingen noch weiter. Sie töteten die Knechte. Und ihr Lieben, genau das war die Situation Israels. Wir lesen in dem Matthäusevangelium von dem einen Abschnitt, den wir gelesen hatten. Und das sagte er ihnen zu den Pharisäern. Und dann wurden sie zornig, weil sie merkten, dass er von ihnen redete. Der Jesus spricht also in diesem Gleichnis von der königlichen Einladung zu seinem Volk und sie merkten sehr wohl, jetzt meint er uns, wir haben ihn nicht angenommen. Er kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht an und nicht auf. Ihr Lieben, wir würden nun vielleicht sagen, das ist aber merkwürdig. Übrigens noch die Prophezeiung des Herrn Jesus ist buchstäblich in Erfüllung gegangen. Im Jahre 70 wissen wir, dass Titus mit 3 großen römischen Armeen nach Jerusalem zog und die Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Titus hatte angeordnet, dass unter keinen Umständen der Tempel zerstört werden dürfe. Aber der Herr Jesus hat vorher gesagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Tempel wurde zerstört und Israel wurde zerstreut. So ist es prophetisch schon hier vorgezeichnet und so kam es buchstäblich. Aber Liebe, jetzt kommt das Wunder Gottes. Gott fängt noch einmal an. Und wir als die, die keine Juden sind, die nicht zum jüdischen Volk gehören, wir profitieren im Grunde genommen von dem Versagen Israels. Denn was geschieht mit den Knechten? Der Jesus sagt, die Eingeladenen, die ich eigentlich haben wollte, mein Volk, die waren es nicht wert. Sie kamen nicht. Sie wollten nicht. Also geht an die Hecken und Zäune, geht dorthin, wo das Volk ist und ruft sie alle herein. Alle dürfen jetzt kommen. Und sie kamen. Die Hochzeit findet statt. Ihr Lieben, Gott lässt nicht irgendwie etwas hängen. Gott gibt nicht irgendetwas auf. Wenn er sich vorgenommen hat, die Hochzeit des Lammes wird sein, dann können wir uns darauf verlassen, dann sind auch die Gäste da. Nur das eine ist es, die eigentlich Geladenen, sein Volk, die waren nicht dabei oder nur wenige dabei. Und so ist heute die Hochzeit des Lammes für jeden da. Die Einladung ergeht heute an jeden. Jeder von uns, der jetzt die Botschaft hört, darf wissen, ich bin eingeladen, ich darf kommen, Gott lädt mich ein. So groß ist die Liebe Gottes und so groß ist auch seine Möglichkeit, dass keiner hinausgestoßen wird, der aufrichtig kommt. Nun magst du vielleicht sagen, lieber Zuhörer, ich kann diese Leute aus Jerusalem, aus Israel nicht verstehen. Wie kann man denn eine Hochzeit ausschlagen? Nun, wir müssen natürlich da die Umstände so ein bisschen kennen. Es war damals unter den Herrschern der damaligen Zeit oft einmal üblich, dass wenn so eine königliche Hochzeit war oder da sonst ein Fest war, dass dann die Adjutanten des Königs oder des Fürsten im Land herumzogen und den armen Bauern oft einmal ihre letzte Kuh aus dem Stall zogen und dem armen Schäfer die Schafe wegnahmen, damit es etwas zu essen gab. Und deshalb waren die Leute der damaligen Zeit immer so ein bisschen kritisch und sagten, wenn da so ein großes Fest ist, ob das nicht auf unsere Kosten geht. Und deshalb sagt das Wort Gottes hier, da braucht ihr keine Angst zu haben. Das Fest ist schon bereitet. Die Ochsen sind schon geschlachtet. Es ist also alles bereit. Gott kommt nicht erst zu euch und nimmt euch etwas weg, damit er feiern kann. Das hat Gott nicht nötig, wie es die Fürsten damals machten, sondern Gott hat alles bereitet. Ihr Lieben, das eine wollen wir aber auch feststellen. Das, was wir hier haben, das ist kein Stellungsbefehl. Da heißt es nicht, du hast um die und die Zeit dort einzutreffen und wenn du nicht kommst, dann wirst du bestraft. Sondern es ist eine echte Einladung. Gott lässt sich so herab und sagt, komm doch, ich möchte so gerne die Gemeinschaft mit euch haben. Komm doch. Ich liebe euch. Ich will haben, dass ihr teilhabt an der Freude, die euch bereiten möchte. Mein Sohn wird Hochzeit haben. Mein Sohn wird eine Braut haben. Und da sollt ihr doch alle dabei sein. Nun mag der eine und der andere sagen, das waren aber merkwürdige Leute, die diese Hochzeit nicht annahmen, die sie ablehnten mit faulen Entschuldigungen, sie mussten das und das und das tun. Wir wollen hier etwas vorsichtig sein, meine Lieben, die ihr diese Botschaft heute Morgen hört einmal. Sind nicht viele von uns auch in einer solchen Situation, dass sie die Einladung vielleicht schon so oft gehört haben, nicht gerade abgelehnt, aber auch noch nicht gekommen sind? In Hiob 33 heißt es das Wort, das tut Gott zwei oder dreimal, dass er den Einzelnen durch den Geist Gottes einlädt zu kommen. Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und ihr Beladenen. Kommet, trinket vom Wasser des Lebens umsonst. Immer wieder lädt uns Gott ein, zu sich zu kommen. Kommt, Es ist alles bereit. Und viele, viele hören die Botschaft und kommen doch auch nicht. Aber das eine steht fest, die Hochzeit wird sein und vor allen Dingen, sie werden alle zufrieden sein. Das ist natürlich Bildersprache. Der Haupttext dieses Gleichnisses bedeutet ja, kommt, ihr seid eingeladen und sie kommen. Und jetzt kommt der große Augenblick. Der große Augenblick heißt, der König kommt. Wir können uns diese Pracht wohl gar nicht vorstellen. Da gibt es ja so diese Geschichten von Tausend und einer Nacht, diese großen Hochzeitsfeiern, die sich über Wochen hinausziehen. Prunk im Orient, gewaltig. Die Hochzeit ist auch heute noch in Israel ein ganz großes Ereignis. Da wird nicht nur so ein paar Stunden gefeiert, sondern das ist wirklich ein Fest. Da wird schon jahrelang darauf gespart und vorbereitet. Und so kommt der große Augenblick. Sie sind versammelt im Hochzeitssaal und dann kommt der König, um seine Gäste zu begrüßen. Der Höhepunkt, übertragen in dem Sinne, wenn wir droben bei der Hochzeit des Lammes sein werden, von dem ja Offenbarung 19 dann spricht, wird der größte Augenblick sein, wir werden den Bräutigam sehen und wir werden den König sehen in dem Bilde, wir werden den Vater sehen. Ihr Lieben, das Anschauen des Herrn Jesus wird das Größte, das Herrlichste sein. Der alte Ausleger, Prediger Schlatter, von ihm habt ihr bestimmt schon gehört, er lag im Sterben und dann kamen seine Brüder und wollten ihn trösten und sagten, na Bruder Schlatter, jetzt geht es bald hinauf in die Herrlichkeit, in die Stadt der goldenen Gassen und in die Mauer von Diamanten und von aller Herrlichkeit. Und er hat nur so schwach abgewunken und hat gesagt, das interessiert mich alles nicht. Das Angesicht meines Herrn zu sehen, das Angesicht des ewigen Gottes zu sehen, das ist meine Hoffnung und das ist meine Glückseligkeit. Versteht ihr, was er meinte? Er meinte die goldenen Gassen, das kristalline Meer und was alles geschildert wird. Das sind alles wunderbare Zugaben. Sie bekommen ihren Wert eigentlich aber nur dadurch, dass wir ihn, den wir geliebt, und der sich für uns dahingegeben hat, schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Hier im Gleichnis ist es ganz kurz ausgedrückt, der König kam. Und was geschieht jetzt? Der König begrüßt seine Gäste, es ist alles eitel Freude, aber nun plötzlich sieht er einen, der hat kein hochzeitlich Kleid an. Jetzt müssen wir diese Gepflogenheiten der damaligen Zeit etwas kennen. Wir müssen uns vorstellen, dass nun die Diener an die Hecken und Landstraßen gegangen sind und gesagt hat, kommt alle herein, ihr Armen, ihr Lahmen, ihr Betrübten, ihr Guten, ihr Bösen, alle dürft ihr kommen. Aber sie durften nicht so in den Königssaal hinein, wie sie waren. Wir wissen auch vom verlorenen Sohn aus Lukas 15, dass er, nachdem er vom Schweinetrog weggeholt wurde, er zuerst einmal das weiße Kleid bekam. Er wurde gewaschen und dann wurden seine alten Lumpen weggenommen. Und dann bekam er das schönste, beste Kleid. Lieben, das ist eben Bildersprache. Wir verstehen es am besten, der Liederdichter sagt, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. So will ich eingehen, so kann ich vor ihm bestehen. Und Jesaja schreibt uns schon, dass unsere eigene Gerechtigkeit ein unflätig Kleid ist. Das heißt, wir sind zwar eingeladen, wir dürfen kommen, so wie wir sind, aber Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Wenn wir Buße tun, wenn wir unseren verlorenen, schmutzigen Zustand unseres Herzens aufrichtig erkennen und es dem Vater auch bekennen, so wie es der verlorene Sohn getan hat. Er kommt zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Und in dem Moment, wo er das so sagt, dann nimmt ihn der Vater in seine Arme und küsst ihn und gibt ihm den Kuss der Vergebung. Und dann bekommt er das neue Kleid. Und dann bekommt er den Siegelring. Und dann bekommt er die Sandalen. Dann bekommt er alles, was ein freier gewordener brauchte. Aber erst musste er kommen und seine Schuld und Sünde bekennen. Und so ist es auch, dass er Jesus das Evangelium verkündigen lässt bis an die Enden der Erde. Mit der Botschaft, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht mehr verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und er war jetzt mittendrin in dieser Schar, ist natürlich Bildersprache, im Himmel wird keiner dabei sein, der nicht reingewaschen ist, aber der Herr Jesus will uns da an dem Bild zeigen, wo es hinführen würde. Der hatte kein hochzeitlich Kleid an. Das war einer, der in seinen eigenen alten Klamotten kam. Nun, Lieben, dass wir uns da nicht missverstehen. Wir können den besten Maßanzug tragen, das teuerste Gewand. Vor Gott gilt das nicht. In Samuel lesen wir, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Bei uns gilt das Wort, Kleider machen Leute. Ach, und so ein bisschen richten wir uns ja alle danach. Aber bei Gott gilt das Herz. Gott sieht das Herz an. Und hier war einer, der in seinem Herzen unbußfertig war. Der sagte, was? Mein Anzug, der ist gut genug, das ist der beste, den es überhaupt gibt. Ich lasse mir von Gott nicht vorschreiben, was ich da alles tun muss. Meine eigene Gerechtigkeit, die genügt mir. Und ihr Lieben, es gibt heute noch Millionen und Abermillionen, auch die sich Christen nennen, die pochen viel mehr auf ihr eigenes gutes Tun, auf ihre eigenen guten Werke. Wenn man mit ihnen spricht, ich tue Recht, und scheue niemand, das ist so ein Schlagwort. Erstens einmal stimmt das gar nicht, sie tun gar nicht recht und sie sollten viel mehr tun, nämlich den Herrn zu scheuen, Furcht zu haben vor ihm. Vor Gott ist nämlich keiner von uns so rein, dass er in seiner eigenen Gerechtigkeit anstehen könnte. Der Jesus sagte einmal, wenn eure Gerechtigkeit nicht eine andere wird wie die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und zu Nikodemus musste der Herr sagen, es sei denn, dass du von Neuem geboren werdest, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Unsere menschliche Gerechtigkeit, die wir haben oder vermeintlich haben, kann nie so weit führen, dass wir vor Gott angenehm sind. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist das Problem. Der eine Mann, der da war, der wollte sich nicht beugen vor Gott. Er wollte nicht ehrlich bekennen, dass er es nötig hat, überkleidet zu werden mit der Gerechtigkeit Gottes. Und Er musste hinausgetan werden und er kam ins Gericht. Bildersprache. Aber ohne Bild gesagt heißt es, wir müssen unsere Schuld und Sünde vor dem Herrn Jesus bekennen. Wir müssen Buße tun und dann bekommen wir geschenkt, freiwillig, das Beste, was es gibt, seine Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus sagt uns im 2. Korinther 5, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit würden, die vor ihm gilt. Und ihr Lieben, das ist nun das Thema des Römerbriefes, die Gerechtigkeit aus Gott, nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die uns Jesus Christus am Kreuz erworben hat. Und deshalb sind wir eingeladen, zum Herrn Jesus zu kommen. Er wäscht uns rein von aller Sünde und dann werden wir angetan mit weißer Leinwand, wie es dann in Offenbarung 19 heißt, bei der Hochzeit des Lammes sein. Und es wäre schön, wenn da keiner fehlen würde, der heute Morgen diese Botschaft gehört hat.